aber wie genau heißt der Gott? Das sind ja drei, Gott, Vater, Sohn und? Genau, der Heilige Geist heißt es ja, dass der über die Maria kam und sie dann schwanger wurde vom Heiligen Geist. Da können wir noch drüber diskutieren nachher, ob ihr das glaubt. Also ich habe heute ein paar Sachen dabei, eine PowerPoint, was vom Zeit-Magazin. Liest jemand von euch die Zeit? Da ging es um Wunder. Und einen Schluck Wasser brauche ich erstmal. Also, was mich immer wundert, ich mache immer Werbung für die Empore, aber es traut sich nie jemand hochzusitzen. Als ich Kind war, sind wir immer da hochgesessen, früher in Bleichheim in der Kirche. Die älteren Männer, die haben gern mal geschlafen, aber für uns als Kinder war das wirklich schön. Aber ich komme zurück zum Eigentlichen. Das Thema heute Abend von mir und auch von dem Gottesdienst, Jesus ist das größte Geschenk. Und deswegen haben wir das jetzt mit den Geschenken gemacht. Und liebe Kinder, vielleicht gibt es später noch eine Überraschung, weiß ich aber noch nicht. Und bevor ich jetzt aber anfange, von dem Geschenk zu erzählen, möchte ich was von meiner Arbeit erzählen. Ich arbeite ja noch als Elektriker und am Montag bin ich zur Arbeit gekommen und dann treffe ich einen Arbeitskollege, der kam ein bisschen später, der läuft an mir vorbei und der grüßt mich und strahlt so. Und ich so, ah, hi und so, musste aber los. Und ich so, und alles klar. Und er so, ja, ich wurde entlassen. Und ich so, oh, hey, Glückwunsch, cool. Der hat gestrahlt bis hier hoch. Ihr müsst die Vorgeschichte aber kennen. Also, ich nenne ihn jetzt mal Mike, er heißt eigentlich anders. Und der Mike, der hat bei uns angefangen und ich habe ihn mit auf meine Baustelle gekriegt. Relativ große Baustelle. Ich habe gesagt, du, räum mir doch mal bitte die Maschinen weg, dazu habe ich keine Zeit mehr. Ah, nee, und so, hat er jetzt keinen Bock und er muss heute früher los. Schwierig, so. Und dann ging er auch immer raus, er geht jetzt mal eine rauchen. Und beim Rauchen hat er dann auch immer telefoniert und es gab immer irgendwie Probleme. Es war immer irgendwie schwierig. Bis ich dann irgendwann rausgekriegt hat, also ihr müsst wissen, auf dem Bau, da redet man nichts, da muss man irgendwann sich alles erfragen, dass der Mike ein Freigänger ist aus dem Knast. Also da gibt es ja einen Freigängerknast bei uns. Und die Freigänger, die dürfen dann raus, wenn sie einen Job finden. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, Führerscheindelikt. Und dann konnte er die Strafe nicht zahlen. Und dafür musste er ins Gefängnis. Komischerweise hat mir der andere Freigänger vor einem halben Jahr das Gleiche erzählt. Also weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, aber er war immer schlecht drauf. Und plötzlich kam aber dieser eine Tag, dieser Morgen, das war diese Woche Montag, wo ich ihn sehe und er sagt, hey, ich bin entlassen. Und habe ich gedacht, hey, das passt jetzt so gut für Weihnachten, weil genau das ist eigentlich Weihnachten. Und das steckt dahinter, dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat, dass wir entlassen worden sind. Da steckt so viel Freude drin. Das heißt ja dann, die Engel verkündeten und es war große Freude. Und da steckt so eine Freiheit drin. Und es heißt, da kam ein Retter. Und das ist Weihnachten, dass Gott uns diese Freiheit und dieses Lächeln auf unser Gesicht zaubern, da kann man ja jetzt nicht sagen, aber auf unser Gesicht zaubern möchte, das möchte er uns schenken. Jetzt müssen wir aber die Situation verstehen von vor 2000 Jahren. 2000 Jahre ist jetzt eigentlich nicht ganz so lang, aber doch schon ein Stück her. Und die Situation damals in Israel war so, dass es 400 Jahre keine Propheten mehr gab. Also in Israel war nichts los. Deswegen haben wir immer wieder diese alten Propheten gelesen. Was schreiben denn die? Und da gibt es verschiedene Propheten, zum Beispiel Jesaja, der schreibt 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, schreibt er, dass eines Tages einer kommen wird. Ein Sohn wird uns gegeben, das haben wir gerade gelesen. Und das können wir nachlesen dann, Jesaja 7 heißt auch, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und dann gab es andere Propheten, der eine hieß Micha. Und der hat auch mit so 700 vor Christus prophezeit, dass irgendwann auch einer kommen wird und der wird in Bethlehem geboren sein. Und dann gab es einen anderen Prophet, der hieß Zacharia, der war 600 vor Christus und der hat gesagt, es kommt einer, der wird auf einem Esel reiten. Und vielleicht müssen wir einfach mal so eine Prophetie lesen, weil es ist wirklich spannend. Die richtigen Bibelforscher sagen natürlich, das wurde im Nachhinein eingefügt. Aber ich glaube schon, dass diese Propheten wirklich von Gott her gesprochen haben. Man hat ja zum Beispiel diese Jesaja-Rolle, die ist sehr gut erhalten. Und da haben die Wissenschaftler immer gesagt, das stimmt nicht, was da steht. Es wurde später eingetragen. Und dann gab es ja, ich glaube 1949 in den Qumran-Höhlen, so ein Junge, der genau diese Rolle wieder gefunden hat. Und dann hat die Wissenschaft gedacht, jetzt haben wir endlich den Beweis, dass das alles nicht stimmt. Und es war aber eine Bestätigung, alles, was auf dieser Schriftrolle stand, hat ziemlich klar übereingestimmt. Und so gibt es diese Propheten und heute gibt es noch die Schriftrollen, das können wir nachlesen. Und Zacharia schreibt, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin, also auf einem kleinen Esel. Dann Micha, das habe ich gerade gesagt, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und jetzt die Prophetie für heute Abend von Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, und sagt Jesaja 700 vor Geburt Christi. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, ich danke dir, dass heute Abend wir Weihnachten feiern dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Geburt feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst und ich bitte dich, dass du deine Herrlichkeit, dass du uns zeigst, wer du bist, dass du dich heute Abend uns zeigst, dass du das in unseren Herzen jetzt heute machst und dass wir dich ein Stück besser erkennen, dass wir dich ein Stück besser verstehen. Amen. Ich habe gerade keine Zeit, was brauchst du?
Einfach darfst du wieder.
Okay, darfst du zu mir, gell?
Ja.
Wir lassen uns nicht ablenken. Wenn wir diese Prophetien jetzt so genau anschauen, dann sehen wir, dass es drei Dinge sind, die prophezeit werden von den Propheten. Nämlich, dass einer kommen wird, und er wird eine Königsherrschaft aufrichten. Der wird auf dem Thron Davids sitzen. Das heißt, er wird König sein. Und dann heißt es weiter in Micha, dass einer kommen wird, der von Ewigkeit schon her war. Das heißt, es wird einer kommen, der hat keinen Anfang und kein Ende, sondern der ist schon ewig her. Und in Jesaja heißt es, da wird einer kommen, der wird ein Friedefürst sein. Ist okay, es stört mich nicht. Also es sind ganz klare und starke Prophetien und damals in Israel hat man das wirklich ernst genommen, was da gesprochen wird. Dass man hat erwartet, dass einer kommt und auf dessen Schultern wird eine Herrschaft ruhen. Und wenn dieserjenige kommt, dann wird sich in dieser Welt was verändern. Und man hat gewusst, das wird der Messias sein. Messias, das ist Hebräisch, das kommt von Mascha und das heißt Salben. Das heißt, der, der kommt, der wird gesalbt sein. Und gesalbt war immer ein König oder ein Prophet zu einem besonderen Dienst. Und man hat gewusst, dass der besondere Dienst sein wird, dass dieser König, der kommen wird, Friede bringt und dass er von Ewigkeit herkommt. Und es war eine ganz starke Messias-Erwartung vor 2000 Jahren. Es gab lange keine Propheten, 400 Jahre war diese Trockenperiode, die nennt man diese intertestamentare Zeit. Und deswegen hat man immer wieder diese Propheten, Jesaja war ganz oft gelesen in der Synagoge. Und das sind die drei Dinge, er wird eine Königsherrschaft bringen, er wird Retter genannt, das heißt, er wird Freiheit bringen und er wird Frieden bringen, er wird ein Friedefürst sein. Und darüber möchte ich sprechen und das versuche ich zu erklären. Davor müssen wir aber was verstehen und dafür habe ich eine kleine PowerPoint. Bevor nämlich der kommen konnte, ist was passiert im Himmel. Das ist unsere Erde. Und ich möchte über die Größe jetzt der Erde sprechen und was passiert ist, bevor Jesus kam. Das ist der Mond und die Erde im Vergleich. Hier haben wir, wenn wir auf den Mond gehen und runterschauen, sehen wir hier die Erde. Wenn wir auf den Mars gehen, das hat ja der Elon Musk vor, dann sieht die Erde nur noch so klein aus. Wenn wir jetzt die Erde ins Verhältnis stellen, zum Jupiter ist sie recht klein. Die Erde im Verhältnis zur Sonne, für die, die kein Englisch können, das ist die Erde, ziemlich klein. Jetzt ist die Sonne tatsächlich nicht der größte Planet in unserem Sonnensystem. Wenn wir jetzt die Sonne mit dem Arcturus vergleichen, dann ist die Sonne nur noch so groß. Wie groß ist dann noch die Erde? Und der Arcturus, der ist ja schon recht groß. Und wenn wir den Arcturus mit dem Antares vergleichen, das sind Planeten aus unserem Sonnensystem, die können wir auch sehen. Die sehen wir nicht so hell und so groß, weil sie weiter weg sind. Jetzt ist die Sonne nur noch hier. Und wo ist denn die Erde? Wenn wir den Antares in der Milchstraße suchen, das ist unsere Galaxie. Ich vermute, ich habe es recherchiert, dass es, glaube ich, der ist, der so hell leuchtet. Dann ist er auch nur noch hier in der Milchstraße. Die Milchstraße, das, was ihr hier seht, sind ungefähr 200 bis 400 Milliarden Sterne. Um auf eine Million zu zählen, hat der schnellste Zähler, glaube ich, wie lange gebraucht? Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich weiß, dass man, glaube 89 Tage und dass man auf eine Milliarde, man kann das nicht zählen, wie viele Sterne in unserer Milchstraße sind. Kennt ihr die Milchstraße, ihr Kinder? Das ist unsere Galaxie, da wohnen wir drin. Und wo ist die Erde? Schon lange nirgends mehr zu sehen. Die ist so klein, vielleicht wie ein Salzkorn, viel kleiner. Und jetzt hat man ja das Hubble-Teleskop 4 Jahre mal da reingestrahlt in die Milchstraße, um zu schauen, was da noch so ist. Und so sieht es dann aus. Das sind Bilder vom Hubble-Teleskop. Es ist erstaunlich. Wo der Antares ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und wo die Erde ist, keine Ahnung. Und jetzt, das ist die Milchstraße mit 200 bis 400 Milliarden Sternen. Und jetzt kommt die Milchstraße, das ist unsere Galaxie. Ich glaube, es ist die. Die heißt Milchstraße, weil es so milchig ist. Und alles andere sind nochmal alles Galaxien. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass es mehr Sterne gibt wie Sand am Meer. Das sind alles Galaxien. Und jetzt zeige ich euch zwei. Das ist vom Hubble-Teleskop. Das ist die NGC 602, kennt ihr vielleicht. Neben der Milchstraße eine andere Galaxie. Gibt es wieder genauso viele Sterne. Und hier habe ich noch einen schönen, den Adlernebel. Noch eine Galaxie. Und hier sind wir. in diesem Weltraum. Wir schweben hier im Nichts und um uns herum ist die Unendlichkeit, um uns herum ist dieser große Gott. Wir haben überhaupt keine Ahnung, weil wir nur hier uns heute Abend sehen, wie groß Gott eigentlich ist. Wir haben keine Vorstellung davon, wir können das nicht greifen. Und jetzt sagt dieser große Gott, der unendlich groß ist, das könnt ihr nicht erfassen. Jetzt sagt er, ich möchte Menschen schaffen. Und jetzt hat er die Fähigkeit, diese Menschen so klein zu machen. Das ist das Verhältnis, der Mensch ist hier auf der Erde. Und wir sind so klein, wir sind irgendein kleines Sandkorn, irgendwo da draußen im Universum. Und Gott schafft es, auf diesem kleinen Ding Menschen zu machen. Und jetzt schafft Gott Menschen aus einem Grund. Und das lesen wir in der Bibel. Weil er möchte ein Gegenüber, er möchte jemand haben, mit dem er reden kann. Er möchte jemand haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und deswegen schafft er den Mensch. Und jetzt passiert aber Folgendes. Der Mensch hier auf der Erde, der wendet sich ab von Gott. Und er sagt eigentlich, ich brauche diesen Gott nicht. Und vielleicht kennt ihr das. Ich brauche doch Gott nicht, ich schaffe es doch alleine. Also morgens aufstehen, mich anziehen, Spiegel, okay, ist nicht immer. Aber wenn ich mich frisiere, ich brauche doch Gott nicht. Und der Mensch denkt, dass er eigentlich gut ohne Gott klarkommt. Und er lehnt sich auf gegen Gott und er wird unabhängig. Und das ist das Dilemma des Menschen und der Menschheit, dass wir sagen, wir brauchen Gott nicht. Und Gott hat uns aber geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott will ja bei den Menschen sein. Es heißt sogar, er wohnte bei den Menschen in der Stiftshütte damals, in so einem Zelt. Und Gott möchte jetzt aber mit dem Mensch wieder reden und sagen, hey, ich möchte mit dir reden, aber das Problem ist, der Mensch ist ja so auf dieser Erde. Wenn jetzt Gott, der ja so groß ist, jetzt, die Erde ist ja eigentlich kleiner, also wenn ich jetzt hier ein Salzkorn in meiner Tasche habe, dann wäre das die Erde, ich würde das jetzt hier hinlegen. Wenn Gott jetzt redet oder pustet, das würde niemand verstehen da unten auf der Erde. Weil Gott so groß ist, kann er eigentlich nicht wirklich mit dem Mensch reden. Und deswegen muss Gott einen anderen Weg finden, wie er mit diesen Menschen reden kann. Und da hat Gott eine Idee und das hat er schon von Ewigkeit her so geplant. Er wird einfach selber Mensch. Und er hat es schon geplant, dass er seinen Sohn schicken wird. Und es musste so sein, weil sonst könnte er nicht mit uns Menschen reden. Gott musste so klein werden wie wir können das gar nicht verstehen, damit wir ihn sehen können, damit er anfassbar wird und greifbar. Und Gott wird so klein in Jesus. Jesus wird in einer Krippe geboren. Und Gott demütigt sich so sehr vor den Menschen, das hat er gar nicht nötig. Er könnte auch sagen, ich wische jetzt den Planet weg, wenn er nur kurz so irgendwie drüber wischt, wäre er das weg. Er demütigt sich so sehr vor dem Menschen, dass er in einem Stall geboren wird. In Knechtsgestalt heißt es, er kommt in niedrigster Form. Und damit offenbart Gott sein eigentliches Wesen, wer er ist. Nämlich, dass er demütig ist und dass er liebend ist und dass er gekommen ist, für die Menschen ihnen was zu geben. Und deswegen musste Jesus oder Gott Mensch werden. Das heißt, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Das schreibt die Bibel, dass wenn wir sein Handeln sehen, das, was er tut an Weihnachten, dass er geboren wird in der Krippe, dann sehen wir Gott. Das heißt, wenn an Weihnachten, wenn wir diese Geschichte von der Krippe lesen, dann lesen wir eine Geschichte über den Charakter und das Wesen Gottes, wie er ist. In dem Zeitmagazin, das habe ich gerade gelesen, da steht drin, dass sich die Theologen heutzutage eigentlich schämen, da geht es um Wunder, für die Weihnachtsgeschichte. Das hat die Theologie gemacht, sie hat das irgendwie kaputt gemacht. Aber die Weihnachtsgeschichte ist nichts zu schämen, sondern es ist eine Offenbarung Gottes. Und jetzt reicht es aber nicht, dass wenn Jesus Mensch wird, das reicht noch nicht, um dieser Retter zu sein. Sondern Jesus musste ja noch mehr sein wie ein Mensch. Er musste noch aus dieser anderen Welt von Gott her was haben. Und deswegen wurde er nicht nur von Maria geboren als Mensch, sondern er wurde auch von Gott gezeugt durch den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus ist beides. Jesus ist nicht nur Mensch auf dieser Erde, so wie du und ich, mit Händen und Füßen, sondern Jesus ist auch gleichzeitig Gott. Das haben die Kirchenväter auch bestätigt, das ist ganz klar. Jesus ist Gott und Mensch. Und weil Jesus auch Gott ist, hat Jesus etwas mitgebracht aus dieser anderen Welt, von dieser Gotteswelt, durch seinen Geist. Und Jesus kommt auf diese Welt und er richtet jetzt etwas Neues auf. Und das kommt aus einer anderen Welt und das ist eine Königsherrschaft. Deswegen sprechen wir von einem König und von einem Retter. Jesus bringt eine Königsherrschaft und er sagt, jeder, der mich als König akzeptiert, dem sein Leben werde ich komplett verändern. Jeder, der mich akzeptiert als König, in dem sein Leben kommt, diese Herrschaft, die vom Himmel kommt, und wird Dinge verändern. Jeder, der ihn als König akzeptiert, in dessen Leben wird er sein Reich aufrichten. Und es ist ein Reich des Friedens. Er ist ein Friedefürst, ein Friedekönig. Es ist ein Reich der Liebe und es ist ein Reich der Demut. Und er sagt, es heißt, er ist gekommen, um uns zu retten von dieser Rebellion gegen Gott. Und deswegen staune ich an Weihnachten, wenn ich über diesen Tellerrand hinausblicke, was Jesus wirklich getan hat. Er kommt von Gott und bringt ein neues Reich in diese Welt. Und er sagt, jeder, der an ihn glaubt, der kann das erleben, dass er Frieden bekommt. Es geht um Frieden und Rettung. Es geht am Ende darum, dass wir gerettet werden von unserer Rebellion und von den Mächten dieser Welt und dass wir unter die Friedensherrschaft Gottes kommen und dass wir zu einer Ruhe finden, weil wir wissen, Gott ist da und Gott liebt mich und Gott ist für mich und weil wir wissen, die Beziehung zu ihm wird durch Jesus wiederhergestellt. Ich kann durch Jesus zu Gott kommen. Und dann kommen wir zu dieser Freude, von der ich erzählt habe, die der Mike hatte. Der hat es nämlich erlebt, es war wie Weihnachten. Der war jetzt nicht mehr unter der Herrschaft von seinen Knastvätern, die waren nämlich wirklich gemein, das habe ich alles gehört. Der war auch nicht mehr im Knast, sondern der war jetzt frei. Der konnte jetzt wieder zu seiner Frau. Der hat gestrahlt und das ist Weihnachten, dass wir das erleben, dass Jesus uns frei macht und diese Beziehung zu Gott wiederherstellt, dass wir wieder in Beziehung kommen. Es geht nur um Beziehung, es geht nur darum, dass wir Gott nahe sein können. Und er ist uns zuerst nahe gekommen in Jesus. Und jetzt hatte ich noch einen Traum, aber den muss ich jetzt aufgrund von der Zeit abkürzen. Oder ich weiß nicht, wann es bei euch Braten gibt. Ich glaube, wie viel Zeit habe ich noch? Ich frage jetzt mal. 23 Minuten, okay. Dann nehme ich mir noch 5 raus. Ich habe einen Traum gehabt. Da war ich hier am Heiligabend Gottesdienst. Und dann stand ich hier vorne und wusste nicht, was ich euch sagen soll. Und das ist das Schlimmste für einen Prediger, wenn er nicht weiß, was er sagen soll. Und irgendwann kam mir der Satz und der hieß: Why don't you come closer to me? Auf Deutsch, warum kommst du nicht näher zu mir? Und der Satz, den Traum hatte ich vor 4 oder 6 Wochen, der kommt mir jeden Tag. Warum kommst du nicht näher zu mir? Warum kommst du nicht näher zu mir? Und Gott sagt, dass er alles getan hat. Und er ist ganz nahe zu uns gekommen, hier auf diese Erde. Es heißt, er zeltete bei den Menschen, das war von Ewigkeit her bestimmt. Er kann nicht näher zu uns kommen wie durch Jesus. Er kann nicht näher kommen. Und er steht vor der Tür unseres Herzens und er fragt, warum kommst du nicht näher zu mir? Normalerweise würde ich mich nicht trauen, sowas zu fragen, aber weil ich es geträumt habe, habe ich das Gefühl, dass das eine Frage ist, die relevant ist. So was sagt man eigentlich heutzutage nicht mehr so direkt. Man redet eher dialektisch und legt es so ab. Aber ich glaube, dass es vom Thron Gottes kommt. Warum kommst du nicht näher zu mir? Was hält dich ab? Ist es dein Stolz oder die Angst, was zu verlieren? Oder ist es dieses Christentum? Oder ist es diese Weihnachtsgeschichte, die man eigentlich nur Kindern erzählt? So sagt es zumindest mein Chef. Why don't you come closer to me? Und damit möchte ich euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, euch auf diese Weihnachtsgeschichte mal einzulassen, nicht als eine Geschichte, die man nur Kindern erzählt, sondern eine Geschichte, die weitergeht. Das ist Weltgeschichte. Jesus schreibt hier Weltgeschichte. Es ist schon angefangen mit der Erwählung Abrahams und mit der Geburt von einem Staat, der vorher nicht existiert hat, mit einer Zeitrechnung, die wir nach Jesus rechnen, und mit einer Offenbarung, die damit rechnet, dass Jesus wiederkommt. Das ist Weltgeschichte. Und ich möchte euch heute herausfordern, das mal als Ganzes zu sehen, aber am Schluss auf dieser persönlichen Ebene zu fragen, warum lasse ich mich nicht ein auf diesen Gott? Was hindert mich denn? Und das Gott sagt eigentlich in seiner Bibel, kommt doch zu mir, ich habe euch doch geschaffen, weil ich mit euch zusammen sein will. Das mehr will er doch gar nicht. Er will bei uns sein und deswegen ist er gekommen. Und das ist das Geschenk aus Jesaja 9, Vers 5, was ich am Anfang gelesen habe. Euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns oder euch gegeben, uns heißt es, glaube ich. Das ist das Geschenk. Gott, der Vater, schenkt seinen Sohn für uns. Und das ist Weihnachten, das ist Freude. Denkt an den Mike, wie er sich gefreut hat. Das ist alles Freiheit, Rettung, Heiland und Frieden. Wenn du an Jesus glaubst und es zulässt, dann kommt ein tiefer Friede in dein Leben, weil es gibt dir Hoffnung. Und es gibt die Hoffnung, dass das Reich, was er aufrichtet und die Königsherrschaft, dieses Reich dieser Welt überwindet. Aber ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Das müssen wir nächstes Mal machen. Vielleicht übernächsten Sonntag. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Gott gibt uns seinen Frieden. Gott rettet uns. Gott ist der König. Gott ist der Heiland. Ich habe auch noch eine Geschichte vom Gitarrenspieler und von so einem Wunder. Soll ich die noch schnell erzählen? Die fand ich so cool. Also ich wollte was von der Weihnachtsgeschichte und dann das Vergleichen mit anderen Wundern. Der Randy Bachman von der Bachman-Turner Overdrive Band. Der hat seine Gitarre damals mit dem Neil Young, wollte er kaufen, $400. Da hat er richtig gespart für diese Gitarre. Die standen immer vor dem Geschäft. Und er hat es zuerst geschafft, diese Gitarre zu kaufen. Das war eine Gretsch 6120. Und die war so wertvoll zu ihm. Das heißt dann, wie er kommuniziert mit dieser Gitarre. Und wie sie so sein Ein und Alles wird. Und wie sie ihm irgendwann gestohlen wird. Und wie er alles verliert. Und wie er nach 45 Jahren sich aufmacht, diese Gitarre zu suchen. Und dann findet er jemanden, der mit Video-Streaming alle YouTube-Videos streamen kann und der so eine Art Gesichtserkennung hat und der ihm diese Gitarre wiederfindet, die ihm vor 45 Jahren gestohlen wurde. In Tokio findet er sie wieder. Und jetzt hat er rausgekriegt, dass der sie wieder mit ihm tauschen würde. Der möchte aber wieder die gleiche Gretsch 6102. Dann tauscht er und dann kriegt er seine Gitarre wieder. Und es wird hier im Zeitmagazin als Wunder beschrieben. Das geht ja um Wunder. Und ich wollte es vergleichen mit der Weihnachtsgeschichte, dass das ein cooles Wunder ist, der findet seine Gitarre wieder. Aber dass das größere Wunder ist, dass Gott Mensch wird. Amen.